Wir tragen als Bauträger Verantwortung für Stadtgestaltung. Das muss man im Herzen tragen als Developer. Aber wir müssen eben sicherstellen, dass wir ein richtiges Maß an Nachhaltigkeit in den Objekten bieten, aber vor allem Leistbarkeit anbieten können. Man fasst es nicht. Ich hatte gar nicht so lange her eine Veranstaltung in Österreich, die ich besucht habe und mir gedacht, das kann nicht ernst sein. Da sitzt tatsächlich ein komplettes Männerpodium, ein Mädel, wie sie sagen. Ja, ich glaube, wir tragen da auch die Verantwortung. Also das wird Ihnen in der BUWOG nicht passieren, ein Mädel, weil es eben keinen Sinn macht und weil Diversität ja auch in den Diskussionen entsprechend wünschenswert ist.
Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Am Mikrofon ist Michael Diwe, schön, dass Sie dabei sind. Und heute ist Finale der 11. Staffel. Und aus diesem Anlass haben wir wieder eine Bonusfolge. Wir werden ausgewählte Themen des Jahres vertiefen, reflektieren, das eine oder andere nochmal beleuchten. Wir erinnern uns zum Beispiel an das Thema serielles, modulares, systemisches Bauen aus Folge 55. Wir sprechen über E wie einfaches Bauen und Immobilienfragen der Zukunft. Und ich begrüße dazu einen besonderen Gast, Daniel Riedel, Mitglied im Vorstand von Vonovia, dort zuständig für das BUWOG-Geschäft in Deutschland und Österreich, die Bauträgeraktivitäten. Herzlich willkommen, Daniel Riedel.
Danke. Ich freue mich, wie jedes Jahr beim Jahresrückblick dabei sein zu dürfen.
Genau, es ist schon ein bisschen Tradition, wir uns zum Jahresende treffen. Herr Riedel, die BUWOG selbst ist ja auch im Verlaufe eines solchen Jahres immer wieder in den Medien. Jetzt gerade im November ausgezeichnet worden als Bauträger des Jahres, also mit Rückenwind und Good News hier im Podcast. Wie wird man Bauträger des Jahres?
Also zunächst würde ich sagen, dieser Award macht mich stolz. Dieser Award ist verdient. Dieser Award gebührt dem Team, allen, die in der BUWOG arbeiten. Gut ist, und das Besondere an dem Preis ist, dass man sich dafür nicht bewerben kann, sondern ihn nur verliehen bekommt. Es gibt ein neutrales, zweistufiges Verfahren mit einerseits Kundenvotierung und andererseits einer unabhängigen Expertenjury, die dann die abschließende Entscheidung trifft. Die drei Dimensionen, die da betrachtet werden, sind Performance, Kundenorientierung und Expertise. Also für uns eine Auszeichnung, für uns ein Ansporn und ich würde diese Auszeichnung gerne eben allen im Team widmen, weil sowas entsteht durch Teamleistung.
Also Bauträger des Jahres, da macht man offensichtlich vieles richtig und sie wachsen ja auch weiter. Es ist ja so, dass es eine Grundstückskampagne gibt, da gibt es auch ein Ankaufsprofil auf den Webseiten. Welche Grundstücke sind für die BUWOG interessant, um weiter zu wachsen, weiter zu planen, weiter zu bauen?
Also grundsätzlich macht es für uns Sinn, weiter zu wachsen. Wir haben zwar eine ganze Menge an Grundstücken an Bord, wollen die aber ganz gezielt in den Top 10 Städten in Deutschland und zusätzlich auch in Wien ergänzen. Für uns machen Grundstücke nur ab einer gewissen Dimension Sinn. Also da sollten schon zumindest 100 Wohnungen drauf zu bauen sein, idealerweise sogar deutlich mehr. Für uns ist aktuell wichtig, dass wir relativ rasch ins Bauen kommen können. Also eine vorhandene Baugenehmigung oder zumindest Planungsrecht ist wichtig. In Ausnahmefällen, wenn es besonders attraktiv oder auch günstig ist, schauen wir uns auch längerfristig laufende Projekte an, wo wir das Planungsrecht schaffen müssen. Allerdings haben wir davon schon einiges an Bord. Daher suchen wir speziell Grundstücke, die rasch bebaubar sind, in guten, müssen aber nicht unbedingt zentrale Wohnlagen in den großen Städten sein. Wir akzeptieren einen gewissen Gewerbeanteil, aber die Produkte, um die wir uns kümmern, sind einmal das klassische Eigentumswohnungsgeschäft für Eigennutzer, genauso wie private Investoren, aber auch Objekte, die wir für Mieter bauen, entweder für das eigene Portfolio oder eben für den global Verkauf. In Summe haben wir ein rundes Portfolio, das wir weiter ergänzen und weiter profitabler machen wollen.
Also, da ist einiges geplant und wird einiges kommen. Und heute wollen wir einige Themen des Jahres und aus den erschienenen Podcast-Folgen besprechen und hier und da nochmal Lust machen, tiefer ins Thema einzusteigen. Wir beschäftigen uns im Podcast ja immer auch mit neuen Themen und Erkenntnissen, zum Beispiel in Folge 53. Da lautete das Thema die emotionale Stadt. Zu Gast darin der Stadtforscher, Professor Dr. Mazda Adli. Er forscht an der Charité zum Thema Neurourbanistik. Also zur Frage, wie urbane Lebensräume auf unsere Psyche wirken. Im Interview beschreibt er Erkenntnisse dieses Forschungsgebiets, Neurourbanistik, und er beschreibt, wie Stadtplanung und Architektur den Stadtstress reduzieren und das psychische Wohlbefinden stärken können. Sehr hörenswerte Folge und wir hören mal einen kurzen Ausschnitt rein.
Zeit, die wir vor der eigenen Haustüre verbringen, statt dahinter, ist soziale Zeit und die ist gut für uns. Und wenn es dann auch möglich ist, einfach mit anderen Menschen leicht ins Gespräch zu kommen, weil der öffentliche Raum eben so gestaltet ist, dass ich darauf gerne Zeit verbringe und dass die gegenseitige Kontaktaufnahme eher leichter fällt, dann ist es gut, dann ist es gut für uns. Und wenn es dann auch noch ein paar grüne Einsprengsel gibt, wenn es den einen oder anderen Baum gibt, wenn es eine Wiese gibt oder einfach nur einen kleinen Taschenpark, dann ist das auch etwas, was direkt ins Gehirn geht und damit auch gut für uns ist.
Tja, Herr Riedl, ein ganz anderer Blick auf das Bauen und Planen und auf unsere Städte. Da geht es um Nachbarschaften, da geht es um Begegnung. Im Planen und Bauen gibt es offensichtlich vieles, was man richtig machen kann, um Stadtstress zu reduzieren. Also einerseits Dichtestress, andererseits Isolationsstress. Aus Ihrer Erfahrung, wie gut lassen sich solche Aspekte und solche Erkenntnisse in der Praxis dann auch berücksichtigen? Zum Beispiel, wenn man ein neues Areal plant, ein Quartier plant.
Also ein extrem wichtiges Thema, finde ich. Wir tragen als Bauträger Verantwortung für Stadtgestaltung. Das muss man im Herzen tragen als Developer. Unser Motto ist nicht umsonst glücklich wohnen. Also es geht darum, dass sich Menschen bei uns wohlfühlen in den Wohnungen, die wir bauen, dass der Mensch, die Menschen im Mittelpunkt stehen. Wir bauen offene Quartiere und bei uns steht Diversität im Mittelpunkt. Das funktioniert oder solche Quartiere funktionieren nur, wenn wir die Menschen, die Typen mischen. Wir bauen also meist eine Kombination aus Eigentumswohnungen und Mietwohnungen, oft auch mit Förderanteil. Wir schaffen Flächen, wo Kommunikation stattfinden kann. Ich war mal schon viele Jahre her mit einer Gruppe von Bauträgern in Seattle unterwegs, die Mietwohnungen gebaut haben und für die Churn Rate, also der Mieterwechsel, die Rate relevant ist. Und die sagen, alles, was sie in den Quartieren schaffen, das den sozialen Zusammenhalt stärkt, senkt die Fluktuation im Gebäude. Daher die Möglichkeit, in solchen Quartieren soziale Interaktion zu schaffen, schafft auch Stabilität. Das ist auch was, was für den Eigentümer interessant ist. Aber ich glaube, dass die Diversität eben eine Mischung von Zielgruppen, Lebensentwürfen, Bedürfnissen sein soll und dass diese gemischten Quartiere für uns interessant sind, weil sie Mehrwert bringen, aber auch für zukünftige Besitzer interessant sind. Egal, ob das Vonovia-Portfolio die Region ist, ob das institutionelle Kunden sind oder ob das der oder die Eigentumswohnungskäuferin ist. Das zahlt sich tatsächlich aus. Und wenn Sie an Quartiere wie 52 Grad Nord hier in Berlin denken, wo wir dieses riesige Wasserbecken im Zentrum haben, Wasserspielplätze, Plätze, Kommunikationsflächen, Begegnungsmöglichkeiten, das ist wichtig und zentral. Man braucht ja nur an die eigenen Bedürfnisse denken. Also wenn man vor die Türe gehen kann und sich dort eben Möglichkeiten ergeben, spazieren zu gehen, am Ufer an einer Promenade entlang zu gehen oder ähnliches, ist wichtig. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit, auch aus den USA mitgenommen, ein bisschen auch Themenwohnen zu forcieren. Ich habe in den USA Objekte mir angesehen, die sich entweder an Senioren speziell richten, aber jetzt nicht geriatrisch, sondern einfach, wo Themen bespielt werden, soziale Flächen da sind, die für Senioren interessant sind. Ich habe Objekte gesehen, wo man sich besonders um Haustierbesitzer kümmert oder um die Bedürfnisse von deren Tieren. Wir bauen in Wien zum Beispiel ein größeres Quartier mit um 500 Wohnungen, habe ich im Kopf, wo wir ein bisschen diese thematischen Geschichten umsetzen wollen und einen Bauteil mehr Richtung Sportler, einen Bauteil mehr Richtung Familien, einen Bauteil mehr Richtung Haustierbesitzer ausrichten wollen. In Summe trotzdem divers. Also ich will keine monotonen Objekte oder Quartiere haben, wo nur Kleinstwohnungen sind, sondern im Quartier muss tatsächlich ein Mix entstehen. Aber in den einzelnen Objekten zum Beispiel kann man auch Schwerpunkte setzen, um dort Gleichgesinnte zueinander zu bringen, um dort eben, sei es für Tiere oder wofür auch immer, einen speziellen Fokus zu setzen.
Also Begegnung, Nachbarschaft, offene Quartiere, Sie haben gesagt, keine gated communities, das schafft Stabilität und macht dann auch ein Objekt durchaus attraktiv für Anleger, für Bestandshalter.
Genau, absolut.
Also auch für Dritte, die investieren, Family Offices oder Ähnliches. Das ist ja ein Bereich, den die BUWOG zunehmend auch adressiert. Also das Bauen, das Planen und das Verkaufen von Liegenschaften an Großbestandshalter, Family Offices, Investoren. Wie wichtig ist diese neue Säule?
Also das haben wir immer gemacht, war aber nie irgendwie der große Fokus im Unternehmen. In dieses Thema hat uns die Krise hineingebracht, wo wir schlicht und einfach als Konzern gezwungen waren, Schulden rückzuführen und uns die Objekte rausgesucht haben, die in der Krise am besten am Markt funktioniert haben. Und das waren die neu errichteten oder noch im Bau befindlichen Objekte für Globalinvestoren. Das hat sich tatsächlich nicht nur gut angefühlt, sondern für uns gerechnet. Daraus ist ein Segment entstanden, das wir weiter auch bearbeiten wollen. Wir wollen uns generell von der Herangehensweise aber offen halten, ob diese Objekte bei uns ins Portfolio gehen oder tatsächlich an Investoren global verkauft werden, also das ganze Objekt verkauft wird. Und da finde ich ein spannendes Gebiet, auch spannend mit den institutionellen Investoren zu sprechen, weil die eben mit anderen Ansprüchen kommen. Die verstehen in der Regel ihr Geschäft, weil die nicht nur einmal ein Objekt kaufen, sondern in der Bewirtschaftung dieser Objekte routiniert sind. Und das daher hilft es, zum letzten Punkt zurückzukommen, mit bunten Quartieren, wo der soziale Zusammenhalt funktioniert, wo die Fluktuation gering sind, institutionelle Investoren zu überzeugen.
Sie haben gesagt, solche Quartiere, sie behalten sich dann offen, ob sie es im eigenen Bestand behalten oder verkaufen. Das heißt, das ist der richtige BUWOG-Standard, das ist die BUWOG-Qualität und man sieht an den Quartieren nicht, ob es verkauft wird oder ob es ein eigenes Quartier ist, in Anführungszeichen.
Das ist auch nicht der Zweck. Wir stehen für eine gewisse ästhetische Qualität. Auf der anderen Seite wollen wir das Thema Leistbarkeit nicht unter den Tisch kehren. In den letzten Jahren, würde ich sagen, hat das Pendel ein bisschen zu sehr Richtung Nachhaltigkeit ausgeschlagen. Für uns ist eines der zentralen Themen einfach Leistbarkeit. Wir müssen es wieder schaffen, in vernünftigen Mietpreisregionen anbieten zu können. Und nachdem die Grundstückspreise sehr hoch waren, da sind die Preise zumindest ein bisschen zurückgegangen, nachdem die Baukosten sehr hoch waren, daran arbeiten wir, muss sich in Summe etwas tun und glaube, da leite ich jetzt auch schon ein bisschen über zum nächsten Thema.
Genau, die Kosten und die Leistbarkeit sind natürlich ein Thema, das die Branche interessiert. Im Podcast ging es auch in diesem Jahr deshalb wiederholt um Bauweisen und Baukosten. Mit dem Gebäudetyp E verbinden ja Wirtschaft, aber auch die Politik die Hoffnung, das Bauen günstiger zu machen und damit auch das Wohnen selbst. Das war also Thema hier bei uns. Zum Gebäudetyp E ist in Folge 54 Theresa Keilhacker zu Gast, freie Architektin und Präsidentin der Architektenkammer Berlin. Welche Potenziale hat der Gebäudetyp E? Hat das einfache Bauen? Darüber wollen wir gleich sprechen mit Daniel Riedel. Da geht es um reduzierte Komfortstandards, es geht um Goldstandard, es geht um Schallschutz, aber auch ganz banal um die Anzahl der Steckdosen in einer Wohnung. All das kostet. Wie viel kann man da sparen? Das wollte ich von Theresa Keilhacker wissen und wir hören mal kurz rein in diese Folge.
Das ist sehr individuell unterschiedlich. Also man kann da sicherlich bis zu 20% einsparen. Das hängt aber auch ganz stark von der Bausubstanz ab. Ich bin ja jetzt doch gedanklich auch sehr stark in dieser Bestandsertüchtigung drin. Aber auch beim Neubau denke ich, ja, im Neubau wird es vielleicht ein bisschen weniger sein. Aber durchaus Größenordnungen, die eine Rolle spielen. Aber wir müssen auch ehrlicherweise sagen, das, was unser Wohnen so teuer gemacht hat, ist Grund und Boden.
Ja, Herr Riedel, die Baukosten, großes Thema dieses Jahr gewesen. Und der Gebäudetyp E hat ja, ich sag mal, ein Nachdenken losgetreten. Was ist notwendig? Was kann man weglassen? Was kann man günstiger machen? Was kann man schneller machen? Wo steht die BUWOG da?
Also zunächst denke ich, dass der Gebäudetyp E ein echter Anstoß ist, gemeinsam mit dem Bauturbo. Wir jammern ja gerne darüber, dass die Politik nicht liefert und fordern gerne. In dem Fall muss man sagen, glaube ich, hat der Axel Gedaschko gestern auch bei einer Veranstaltung gesagt, hat die Politik geliefert. Das ist allerdings quasi die Metaebene, die da geliefert wurde. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass der Gebäudetyp E und der Bauturbo auch bei den Kommunen ankommt und dass wir tatsächlich es auch schaffen, die Baukosten zu reduzieren. Wir reden einmal über Komfortnormen, nämlich die Zahl der Steckdosen oder Schallschutz, der über das hinausgeht, was man tatsächlich in vielen Bestandsgebäuden heute hat. Wir reden darüber, das mit den Behörden zu verhandeln und rechtssicher zu machen. Wir schulden unseren Kunden ja auf Basis nicht nur der Gesetze, sondern auch der Gerichtsbarkeit einen gewissen Standard. Und der Standard orientiert sich am Stand der Technik aktuell. Wir müssen also weg vom reinen Stand der Technik wieder auf ein gesetzlich fixiertes Niveau. Und das müssen wir gemeinsam mit Partnern entwickeln. Wir verfolgen zum Beispiel den Gebäudetyp E mit Partnern in Bochum, wollen da ein erstes Objekt errichten. Wir sind aber auch beim Thema Typengenehmigung gemeinsam mit Gropius in Sachsen aktiv, an vielen Themen dran, um das Bauen einfacher und günstiger zu machen. Das ist aber nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern tatsächlich Knochenarbeit ist da, um sicherzustellen, dass wir keine Dinge weglassen, die gebraucht werden. Also wir reden darüber, dass Sicherheit, Brandschutz und so weiter tabu ist. Dort wird nicht adaptiert an der Ausstattung. Aber wir müssen eben sicherstellen, dass wir ein richtiges Maß an Nachhaltigkeit in den Objekten bieten, aber vor allem Leistbarkeit anbieten können.
Und das richtige Maß, das hat damit zu tun, nicht alles hochzudämmen bis zum Maximum und nicht alles hoch zu technisieren, was möglich ist?
Absolut. Unter anderem, aber eben auch hat damit zu tun, dass wir seriell bauen können, dass wir Vorfertigungen in Fabriken nutzen können, egal ob mit normalen Bauteilen oder bei Bädern und so weiter, hat damit zu tun, dass wir es mit dem Komfort und der Ausstattung nicht bis ins Unermessliche treiben müssen, weil eben ein hochwertiger Boden, der vielleicht nicht aus Holz ist, sondern aus einem harten Stoff oder aus Laminat oder ähnlichen Materialien es genauso tut, aber deutlich günstiger ist. Und es ist nicht die eine Maßnahme, auf die es hier ankommt, sondern es ist eine Vielzahl von Maßnahmen, auf die es hier ankommt. Wichtig ist noch, dass für uns das teuerste Bauen das Bauen nach unten ist. Das heißt, wir reden darüber, dass Tiefgaragen, Kellergeschosse, die wir errichten müssen, so in der Größenordnung, jetzt Zahl aus dem Bauchen heraus, je nach Baustelle so zwischen 250 und fast 600 Euro pro Quadratmeter kosten. Daher müssen wir es schaffen, über den Bauturbo vielleicht auch den Gebäudetyp E, gemeinsam mit den Kommunen die Zahl der Garagenplätze, die wir errichten müssen, deutlich zu reduzieren, vor allem wenn die sonstige Verkehrsanbindung passt oder wenn es ausreichend Parkplätze am Grundstück gibt. Das sind alles Themen, die ganz massiv auf die Baukosten wirken. Und ich muss, keine Ahnung, 30 oder 50 Maßnahmen finden, um jeweils ein paar Euro zu sparen, um auf Summen von 300 bis 500 Euro oder 600 zu kommen. Mit dem Wegfall des Tiefgaragengeschosses wäre ich gleich mit einem Schlag dort. Das heißt, speziell in der Nachverdichtung, in bestehenden Quartieren, aber auch im Neubau müssen wir schauen, dass wir mit weniger Garagen auskommen, auf Hochgaragen ausweichen. Geht ja auch darum, wenn wir in die Zukunft blicken, dass selbstfahrende Autos in Städten wie Los Angeles oder San Francisco, wo ich immer wieder bin, heute schon Selbstverständlichkeit sind, wo die Waymo-Taxis einfach ohne Fahrer unterwegs sind. Wir werden das wohl auch früher oder später in europäischen Städten haben und dann werden wir wohl Autos nicht mehr besitzen, sondern wir werden sie über die App anfordern, vorausbuchen. Die werden dann irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo sie bestellt sind, da sein und dann auch wieder weg sein. Was passiert mit den ganzen Garagenplätzen in den Gebäuden, die wir heute noch errichten? Ich rede gar nicht davon, dass Objekte eben schon vor, keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahren Garagen, wir dort Garagen errichtet haben, sondern wir bauen heute noch Garagen, von denen wir wissen, dass wir sie in Kürze nicht mehr brauchen. Die Nachnutzung einer Hochgarage, wenn die clever gebaut ist oder sogar demontierbar gebaut ist, diese Fläche kann ich wieder nutzen. Ich glaube, dass die Anzahl der Kellerabteile, die gebraucht werden, überschaubar ist, sodass wir nicht aus allen Tiefgaragen, die dann nutzlos werden, Kellerabteile machen können. Diese nicht belichteten, oft nicht beheizten Flächen im Untergeschoss, die werden schwer nachzuverwerten sein. Das ist ein zentrales Thema. Vielleicht nicht für die nächsten 3 Jahre, aber in jedem Fall für die nächsten 15 Jahre.
Sie haben es angesprochen, es braucht viele einzelne Maßnahmen, um auf die Spareffekte zu kommen. Das heißt aber, das Berufsbild des Projektleiters ändert sich auch. Der muss vor allem mit der Lupe in seinem Projekt schauen, wo eine Wirtschaftlichkeit herstellbar ist, also sehr im Detail zum einen und zum zweiten sehr vorausschauen, also an übermorgen denken. Sie haben es angesprochen mit den Hochgaragen statt den Tiefgaragen.
Das ist unser
also doppeltes
Job.
Bild.
Das ist unser Job in der Projektentwicklung. Wir müssen, nachdem die Projektlaufzeit ja relativ lang ist, immer die Kundenbedürfnisse erahnen. Wir erziehen keine Kunden. Ich glaube, das ist tatsächlich eines der wenigen echten Dogmen hier. Wir erziehen keine Kunden. Du kannst, keine Ahnung, wenn du einen neuen Kaugummi auf den Markt bringst, mit Unmengen von Werbung versuchen, deine Kunden dorthin zu bringen, diesen Kaugummi zu kaufen. Das funktioniert nicht bei den persönlichen Bedürfnissen des Wohnens. Wir erfüllen Kundenansprüche und Kundenbedürfnisse. Unser Job ist es, diese über mehrere Jahre zumindest vorauszusehen. Unsere Verantwortung ist es, in Stadtgestaltung fürs Stadtbild, für Megatrends Sorge zu tragen und die in unsere Projekte einfließen zu lassen. Und unsere Verantwortung ist es, die zwei Dinge, nämlich Nachhaltigkeit und Leistbarkeit, so auszupendeln, dass wir nicht wunderbar nachhaltige Projekte haben und Wohnungen haben, die sich aber keiner mehr leisten kann, weil davon haben wir nichts. Das kann auch nicht der Zweck von Nachhaltigkeit sein, es so teuer zu machen. Aber es klingt jetzt irgendwie so, als wäre ich gegen Nachhaltigkeit. Das bin ich gar nicht. Aber nochmal, das Wichtigste ist eben, Nachhaltigkeit und Leistbarkeit unter ein Dach zu bringen, sodass wir CO2-Ziele erreichen können, aber dabei nicht die Menschen verlieren, die am Ende in diesen Wohnungen wohnen sollen, wohnen müssen und die dringend ein Dach über dem Kopf brauchen, weil es eben in Städten wie Berlin, wo wir heute sind, aber auch in vielen anderen Städten einfach zu wenige Wohnungen gibt.
Also einfaches Bauen, Leistbarkeit, ein Thema, das wichtig bleibt, sicherlich auch uns hier weiter im Podcast verfolgen wird. Zum Nachhören empfohlen unsere Folge 54, also mit Theresa Keilhacker, Präsidentin der Architektenkammer. Und viele weitere Themen und Projekte der BUWOG gibt es immer auch auf blog.buwog.com und da informieren wir natürlich auch immer, wenn eine neue Podcast-Folge kommt. So, es ist schon ein bisschen angeklungen, Herr Riedel, das serielle, modulare und systemische Bauen steht für einen Weg, um das Planen und Bauen günstiger zu machen. Darum ging es bei unserer großen Live-Podcast-Folge im März. Das ist Folge 55. Zu Gast war unter anderem auch Markus Fuhrmann von Gropius. Das Unternehmen Gropius hat eine Smart Factory gebaut, in der mit Robotern Elemente gefertigt werden, die dann auf die Baustelle gebracht und dort montiert werden. Mal ganz vereinfacht gesagt, wie das funktioniert und wie diese Smart Factory aussieht, das kann man auf der Website von Gropius nachschauen. Und wir hören mal einen kleinen Ausschnitt Markus Fuhrmann über die Smart Factory.
Dass mein Gefühl hat, diese Fabrik, die ist so circa 400 Meter lang und da ist eine Roboterzelle nach der anderen. Das ist auch ganz wichtig. Es ist keine Fabrik, die eine, ich würde es mal so, Tischplattform nach der anderen hat, wo immer ein bestimmter Vorgang gemacht wird. Wir haben das gebaut, damit wir sehr flexible Gebäude bauen können, damit wir Grundstücke so flexibel wie möglich ausnutzen können, damit wir unterschiedliche Ecken und Kanten sozusagen einbauen können. Ist alles jetzt schon perfekt? Ist es nicht. Aber das, der Ansatz, den wir haben, der, dass Roboter sozusagen die Wände fertigen, die Böden fertigen, der erlaubt uns am Ende individualisierten seriellen Wohnbau. Und nicht Plattenbau 2.0, wo man immer drei, vier Typen Gebäude hat und was anderes kann das System eigentlich gar nicht. Sondern es geht wirklich darum, individualisierbar und standardisierbar zu bauen. Und das können die Dinger und die können das ziemlich schnell. Jeder dieser Roboter hat unterschiedliche Werkzeuge und diese Werkzeuge bauen wir zu 70% auch selbst.
Also, so ist das mal ganz kurz erklärt, eine 400 Meter lange Fabrik, wo die Dinge vom Fließband kommen. Ist ja eine wunderbare Vorstellung, Herr Riedl. Jetzt wird ja schon gebaut zusammen mit Gropius in diesem System. Was sind die konkreten Erfahrungen damit? Es gibt, glaube ich, zwei Projekte, die momentan laufen.
Zunächst ist die Fabrik tatsächlich beeindruckend, wenn man das gesehen hat, die Dimension gesehen hat, den Grad an Automatisierung gesehen hat. Das sieht aus wie eine Autofabrik mit den bekannten KUKA-Greif-Robotern, die da Station für Station unterschiedlichste Tätigkeiten ausführen. Das ist echt beeindruckend. Und was wir damit sind, ist, wir werden deutlich weniger abhängig von Fachkräften, weil wir viele Tätigkeiten von Maschinen tatsächlich im Werk erledigen lassen können und viele Dinge dann auf der Baustelle über Steckverbindungen gelöst sind, die einfache, ungelernte Kräfte eben auch ausführen können. Wichtig ist, das ist sauberes und schnelles Bauen in höchster Qualität und Präzision. Wir haben also Probleme mit Ortbeton auf der Baustelle, weil der deutlich weniger präzise ist als das, was wir mit ganz wenigen Millimetern Abweichung auf 5 Metern aus der Fabrik liefern. Und daher für mich ist das ohne Wenn und Aber die Zukunft des Bauens. Das Gropius-System ist dadurch aus, zeichnet sich dadurch aus, dass es nachhaltig und leistbar ist, dass es entsprechend flexibel ist. Ein Nachteil vom seriellen Bauen war bisher immer, dass die Flächenausnutzung gegenüber konventionellem Bauen schlechter war. Über die Art, wie die Fabrik entwickelt wurde, die Software gebaut und geschrieben wurde, haben wir bei Gropius mehr Flexibilität über abweichende Winkel etc. tatsächlich Grundstücke besser auszunutzen, was auch ein zentrales Thema ist. Wir haben jetzt in der Hildegardstraße in Berlin ein erstes Nachverdichtungsprojekt quasi im Hinterhof, wo wir tatsächlich alle Elemente über das bestehende Gebäude heben müssen. War schon also als Einstieg ein sehr anspruchsvolles Projekt. Wir haben in der Schlichtallee ein zweites Projekt, das hat schon, glaube ich, 120, 140 Wohnungen, also deutlich größer. Wo wir mit Gropius bauen. Wir starten gerade in Salzburg, in Österreich ein Projekt. Wir sind in Dresden mit Gropius dabei, uns auch eine Typengenehmigung für das System zu organisieren, wo quasi einzelne Brandabschnitte dann vorgenehmigt sind und bei anderen Projekten auch in anderen Bundesländern als vorgenehmigt wieder zusammengesetzt werden können. Da ist noch viel Luft drinnen. Gropius bringt quasi den seriellen Ansatz, bringt vor allem die Technologie, die Softwareentwickler mit und wir sind die, die tatsächlich mit annähernd 75 Jahren Erfahrung im Wohnbau wissen, was unsere Kunden wollen und wie wir dort gemeinsam hinkommen. Das war ein toller Prozess in den letzten 2-3 Jahren, gemeinsam ein Startup-Unternehmen auch mit einer anderen Kultur, als wir sie als Konzern mitbringen, mit auch anderen Typen, die bei Gropius arbeiten. Wir haben dort, glaube ich, Größenordnung knapp 500 Mitarbeiter, über 200 Softwareingenieure, ich glaube, an die 50 verschiedene Nationen, die da arbeiten, was super ist, weil super divers und super frei im Denken. Wir kommen halt dann mit unterschiedlichsten Themen vom Bau, mit zwei Beinen am Boden und entwickeln gemeinsam eben die Stoßrichtung, wie serielles Bauen der Zukunft tatsächlich aussehen wird.
Also auch ein bisschen kulturelle Unterschiede. Sie haben es gerade so schön angesprochen, der Bauträger und ich sag mal die jungen Wilden.
Absolut, aber es ist doch cool, die jungen Wilden, nämlich die Ideen der jungen Wilden aufzunehmen, weil jetzt nur im eigenen Saft zu schmoren und zu sagen, so haben wir es immer schon gemacht, so wird es bleiben, das hat uns eben zu sehr hohen Baukosten geführt und aus dieser Ecke müssen wir raus und dafür braucht es eben die jungen Wilden mit neuen Ideen und es braucht Technologie. Wir reden über AI und so weiter, wir reden über Software, wir reden über Digitalisierung. Das ist bei Gropius schon Realität. Bin stolz darauf, bin ja auch Vorsitzender des Aufsichtsrats dort. Bin stolz darauf, was da gemeinsam auf die Beine gestellt wurde. Der Markus Fuhrmann ist da ja schon vorgekommen. Der Philipp Erler ist die zentrale Person, das Brain des Unternehmens. Aber wir haben dort ein tolles Team mit unglaublich vielen Ideen, mit unglaublich viel Drive, was verändern zu wollen. Und wir bringen da eben 75 Jahre Development- und Wohnimmobilienerfahrung ein und kombinieren das so, dass wir damit eben dieses serielle Bauen serienreif machen und wir sind jetzt weit über den Punkt von Proof of Concept hinaus, weil die ersten Objekte eben fertig sind oder gerade fertig werden und wir zeigen können, was dieses System kann. Ich bin stolz auf das, was da geleistet wurde.
Ich will nochmal zurückkommen auf den O-Ton von Markus Fuhrmann. Der sagte ein Wort, was ja auch manchmal im Munde geführt wird. Plattenbau 2.0. Nun weiß ich, Sie sind jemand, der sich für gute Architektur sehr interessiert und der auch kritisch auf sowas draufschaut. Es gibt ja viele Vorurteile. Serielles kann kein Staffelgeschoss, die Balkone sehen nicht gut aus, das sieht alles gleich aus, in Anführungszeichen. Was sagen Sie zu der Architektur und den Möglichkeiten, die das bietet?
Es ist einfach extrem wichtig, dass wir dieses Geschmäckle, die das serielle Bauen hat, loswerden. Nein, wir wollen nicht Plattenbau 2.0 bauen. Aber ja, wir wollen Plattenbau 2.0 bauen. Nämlich beides. Wir wollen seriell bauen, wir wollen standardisiert bauen und da ist, glaube ich, auch nicht alles schlecht am Plattenbau tatsächlich gewesen. Das Schlechteste war die Monotonie. Die wollen wir nicht. Und das System Gropius bietet die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Fassadenmaterialien, mit unterschiedlichsten Ansätzen Flexibilität und Diversität. Was ich nicht will, ist mich schämen müssen für Objekte, die ich irgendwie mitverantwortet habe, wenn ich daran vorbeifahre. Das kann irgendwie nicht die DNA eines Developers sein, aber wieder zurückkommend auf einen Punkt von davor, Leistbarkeit ist ein zentrales Element. Bei einem Auto sehen Sie Haptik, Sie greifen an, Sie haben Design, alles was dahinter ist, was Sie nicht sehen, ist standardisiert und immer gleich. Alles was man bei einem Wohnobjekt nicht sieht, kann also auch genauso im Backbone komplett ident sein. Mit ein paar geschickten Ansätzen ist es möglich, die Objekte divers wirken zu lassen, auch wenn dahinter ein Baukastensystem, ein Standard steckt, damit es eben nicht nur optisch schön und divers ist, sondern eben auch leistbar bleibt.
So, also serielles Bauen. Die Zeichen stehen auf Zukunft und die Ampel auf Grün. Und die Projekte kann man sich ja auch angucken. Also auf der Webseite buwok.com gibt es ja die Projekte zum Anschauen. Wer da sich informieren möchte, das ist das Projekt in der Hildegardstraße und in der Schlichtallee. Wir wollen in der heutigen Bonusfolge einige Themen einordnen und auch nochmal Lust machen, die ein oder andere Podcast-Folge zu hören, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Also Folge 55 zu Gast Markus Fuhrmann von Gropius. Ganz anderes Thema. Jetzt gerade erst hier diskutiert in Folge 70. Frauen in der Immobilienbranche. Herr Riedel, es ist ein Fakt, nur jede 10. Führungsposition in der Immobilienwirtschaft ist weiblich. Und man hat den Eindruck, so richtig viel verändert hat sich da nicht. Vielleicht ist das Tempo da ein bisschen rausgeraten. Ich zitiere mal Miriam Beul, die die Veranstaltung BUWOG im Gespräch dazu moderiert hat. Das war das Thema Frauen in der Immobilienwirtschaft. Dazu sagte sie, ich zitiere, einige Unternehmen sind super progressiv, andere so patriarchal, dass man glaubt, man sei versehentlich durch eine Tür in die 1950er gelaufen, obwohl längst wissenschaftlich belegt ist, dass diverse Teams erfolgreicher sind, tanzen manche Organisationen geradezu fröhlich zurück, auch in der Immobilienwirtschaft. Ein kleines Zitat aus einer sehr angeregten Diskussion, die geführt wurde, Herr Riedel. Viel beachtetes Event, Frauen in der Immobilienwirtschaft. Wo steht das Unternehmen bei diesem Thema oder wo steht die Branche? Was ist da so Ihr Eindruck?
Also Event war wirklich toll, ich war dabei, es war beeindruckend. Auch ein sehr weibliches Publikum, ein sehr junges Publikum. Anders als wir das sonst bei Immobilienveranstaltungen sehen. Also der hohe Anteil an alten weißen Männern in der Branche ist nichts, worauf man stolz sein muss, um da gleich mal einen Punkt zu machen. Auf der anderen Seite, mit der Eva Weiß haben wir in der BUWOG in Deutschland eine Geschäftsführerin. Das ist mir wichtig, das ist wichtig fürs Unternehmen, ist ein Zeichen, dass wir divers agieren wollen, wobei die Eva nicht Geschäftsführerin wurde, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie entsprechende Leistung bringt und einen entsprechenden Mehrwert fürs Unternehmen bringt. Aber unsere Aufgabe als Manager in den Unternehmen ist es, tatsächlich dafür zu sorgen, dass Frauen es an die Spitze schaffen, aber auch zu schauen, dass wir eine entsprechende Breite an Nachwuchs unter den Frauen in den Unternehmen haben. Also von Talentförderung bis über Netzwerktreffen, von der diversen Aufstellung von Projektteams bis zur Kultur, Teilzeit, Überstundenregelungen, Eltern-Kind-Zimmer, Family Day, auch während der Schwangerschaft oder der Zeit zu Hause Kontakt zu den Mitarbeiterinnen zu halten. Alles Themen, die wichtig sind für uns und die einen Beitrag dazu leisten. Aber das Wichtigste ist, dass wir es schaffen, Arbeitsplätze zu haben, Arbeitsbedingungen zu haben, die für Frauen attraktiv sind, und zwar auf allen Ebenen attraktiv sind, und es dann eben schaffen, gezielt Frauen in Führungspositionen zu bringen. Und da ist auch das Thema Teilzeit in einer Führungsposition für mich nichts Abwegiges. Da ist es auch nichts Abwegiges, eine Führungsposition zum Beispiel an zwei Frauen, die in Teilzeit arbeiten, zu vergeben. Da gibt es keine Denkverbote. Das ist für uns nicht nur in der BUWOG wichtig, sondern auch für die Vonovia ein zentrales Thema, da entsprechend diverser zu werden und den Frauen nicht nur eine Chance zu geben, sondern ganz gezielt zu helfen, Frauen in Führungsrollen zu bekommen. Und wenn Sie sich den Aufsichtsrat der Vonovia ansehen, den Vorstand der Vonovia ansehen, die Geschäftsführung der BUWOG hier in Deutschland ansehen, dann sehen Sie, dass das eben auch wirkt.
Und wenn man sich Events anschaut wie die Expo Real, dann stellt man ja fest, es gibt ja trotzdem noch Panels und Diskussionsrunden, die rein männlich besetzt sind. Ich habe gelernt, das nennt man Manels. Also ein rein männliches Panel ist ein Manel. Gibt's immer noch. Ist ja. Auch, wenn man bei LinkedIn danach schaut und alle Fotos posten und sich gegenseitig verliken und vertaggen. Es gibt es immer noch.
Man fasst es nicht. Ich hatte gar nicht so lange her eine Veranstaltung in Österreich, die ich besucht habe und mir gedacht, das kann nicht ernst sein. Da sitzt tatsächlich ein komplettes Männerpodium, ein Mädel, wie Sie sagen. Ja, ich glaube, wir tragen da auch die Verantwortung. Also das wird Ihnen in der BUWOG nicht passieren, ein Mädel, weil es eben keinen Sinn macht und weil Diversität ja auch in den Diskussionen entsprechend wünschenswert ist, andere Perspektiven da entsprechend wünschenswert sind. Ist nicht immer einfach, Frauen tatsächlich zu finden, auch für Podien zu finden, aber das ist Aufgabe der Organisatoren, das letztendlich zu tun. Was ich mitgenommen habe aus der Diskussionsrunde über Frauen in der Immobilienwirtschaft war, dass Männer sich generell mehr zutrauen als Frauen das tun. Das war für mich so ein zentraler Punkt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat eine der Referentinnen eben erzählt, wenn Frauen, keine Ahnung, 18 von 20 möglichen Punkten erfüllen, dann haben die das Gefühl, nur 18 zu erfüllen. Und da zweifeln an sich und zweifeln daran, ob es Sinn macht, sich da zu bewerben. Wenn Männer 12 von 20 Punkten erfüllen, fühlen sie sich absolut in der Lage, den Job zu machen und sind voller Tatendrang und bewerben sich. Da gibt es einfach Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und ich glaube, Job von Managern, Managerinnen, vom Management ist es, diese Dinge anzunehmen, mit zu berücksichtigen und eben den Frauen, die sich vielleicht eben nicht trauen, sich für einen Job, der gerade verfügbar ist, zu bewerben, zu helfen, vielleicht einen kleinen Schubs zu geben, diesen Schritt zu wagen und damit solche Hürden letztendlich zu überwinden.
Also Frauen in der Immobilienbranche brauchen es mehr, müssen mehr Sichtbarkeit haben, machen wir in diesem Sinne sehr gerne Werbung dafür und für die Folge 70 zum Thema Frauen in der Immobilienbranche. Weil Sie es angesprochen hatten, die Sichtbarkeit und gute Frauen zu finden, es gibt auf der Webseite der Immo-Frauen einen Referentinnenpool mit hochkompetenten Speakerinnen, die für Veranstaltungen wie die Expo Real sicherlich gerne sicherlich verpflichtbar wären. Und es gibt bei Frauen in Führung ein Male Ally Programm, um genau auch Männer nach vorne zu bringen, die diese Idee fördern. Es gibt bei uns im Podcast viele Themen und viele Folgen, die dazu passen. Folge 40, Frauen in Führung mit Anne Tischer. Folge 3, schon etwas älter, mit der Unternehmerin Anaïs Cosno, die mit ihrem Happy Immo Club gezielt Frauen auch Mut machen will, in Immobilien zu investieren. Also einfach mal bei uns im Podcast gucken, da wird es ganz viele Themen geben und auch ganz viele weibliche Stimmen. So, Herr Riedel, Bonusfolge, das heißt immer auch, wir gucken nach vorne in die Zukunft. Wie sieht das Development der Zukunft aus? Was kommt, was bleibt, was wird wichtiger sein?
Das ist irgendwie auch eine Zusammenfassung dessen, was wir gerade besprochen haben, oder? Also mein erster und zentralster Punkt wäre Leistbarkeit. Egal ob in Miete oder im Eigentum, wir müssen es schaffen, in den richtigen Preisbereichen mit den richtigen Produkten auf den Markt zu kommen. Nochmal wiederholt, dieses Pendel zwischen Nachhaltigkeit und Leistbarkeit, zwischen Ausstattungsniveau und Miethöhe, das muss sich in die richtige Richtung bewegen. Da muss sich bei den Grundstückspreisen etwas tun. Da müssen uns die Kommunen auch entsprechend helfen. Da müssen wir es schaffen, den Bauturbo, den Gebäudetyp E tatsächlich in den Projekten ankommen zu lassen. Also dort, wo es angespannte Mietmärkte gibt und die Mietpreisbremse wirken soll, da würde ich jetzt keinen Grund sehen, wieso Kommunen nicht vom Bauturbo entsprechend Gebrauch machen sollten und ein bisschen mehr Dichte zulassen sollten und da einfach auch mithelfen sollten die entsprechenden Projekte möglich machen. Das ist, glaube ich, das zentralste aller Themen. Die Verantwortung, die wir fürs Stadtbild als Developer tragen, die spüre ich. Die werde ich auch versuchen, im Unternehmen weiter zu verankern, auch für den Fall, dass ich eben demnächst nicht mehr da bin. Das serielle Bauen, glaube ich, ist ein ganz zentrales Element, auch Richtung Leistbarkeit. Vereinbarkeit, die Unabhängigkeit von Fachkräften. Wir haben es schwer, generell Baufirmen haben es schwer, wir in der Vonovia haben es auch schwer, Handwerker zu finden. Das ist ein Thema, wo wir in der Vonovia mit Ausbildungsinitiativen reagieren, wo wir Elektriker aus Kolumbien hier nach Deutschland bringen. Aber wir müssen auch durch Technologie unabhängiger von Kraft, von Fachkräften werden. Und daher Systeme wie die hochtechnologisierte und digitalisierte Fabrik von Gropius sind da ein wesentlicher Beitrag dazu. Ja, die Burg wird demnächst 75. Sieht man uns beiden gar nicht an. Und damit bringen wir den Erfahrungsschatz an den Tisch, den es braucht, um Wohnen in die Zukunft zu bringen, Development in die Zukunft zu bringen. Und was die BUWOG ausmacht, ist die Mannschaft, die Teams, die wir haben, die Mitarbeitenden, die jeden Tag dafür sorgen, dass die Projekte besser werden, dass wir mit den Kosten weiter nach unten kommen. Also die Mannschaft ist es, die die BUWOG prägt und die weiterhin mit aller Kreativität und Leidenschaft dabei sein wird, Lösungen für die Wohnungsnot, für die Probleme, die wir zu lösen haben, zu schaffen.
Also Blick nach vorne. Wir halten fest, die BUWOG wird 75 und wir sehen nicht danach aus. Erster Fakt und zweiter Fakt, no more Manuals.
Genau, auch wichtig.
Am Anfang dieser Folgen haben wir ja immer so kleine Snippets der Interviews. Sie müssen davon ausgehen, dass das Snippet sein wird.
Okay, na gut.
Vielen Dank für das Gespräch, Daniel Riedel. So. Und das war unsere Bonusfolge zum heutigen Finale der Staffel 11 mit ausgewählten Highlights des Jahres. Danke an alle Expertinnen und Experten, die hier zu Gast waren. Über 70 Folgen sind es mittlerweile. Wenn Sie noch nicht alle Folgen kennen, dann nutzen Sie doch vielleicht die Zeit, um das ein oder andere Thema bei uns noch zu entdecken. Und für alle kommenden Folgen sind Sie natürlich bestens vorbereitet, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie mögen, lassen Sie gern einen Daumen hoch da oder einen Kommentar. So, jetzt machen wir eine kurze Winterpause und sind im Januar wieder zurück mit neuen Themen und neuen Gästen. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke unserem Gast, Daniel Riedel.
Erlauben Sie mir noch eine Anmerkung zum Schluss. Das wird wohl mein letzter Jahresrückblick gewesen sein. Es ist mir ein Anliegen, Ihnen Danke zu sagen. Sie machen das wirklich toll. Der BUWOG Podcast hat sich, glaube ich, in der Branche etabliert. Das tut uns als Unternehmen gut. Die Buntheit der Themen rund ums Bauen, die gefällt mir. Und ich kann nur sagen, bitte weiter so.
Das ist sehr nett. Dankeschön, Daniel Riedel.
Danke Ihnen.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.